Heute feiern wir Erntedank. Thanksgiving Day heißt das im Englischen. Ist ein bisschen später, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ein Danksagungstag, und das ist eigentlich jeder Tag in unserem Leben. Wir wollen natürlich heute Danke sagen für die wunderbaren Segnungen, die wir jeden Tag von unserem Herrn empfangen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir leben dürfen. Und das ist das Thema des Tages. Aber wenn es um Ernte geht, und auch die Erntefeste im Alten Testament waren immer auch prophetische, verheißungsvolle Feste, wo es um eine ganz andere Art der Ernte geht. Ja? Und das Wort Ernte in der Bibel wird manchmal so gebraucht, wir geben Dank für das, was Gott uns geschenkt hat. Es geht aber auch um andere Früchte, die wachsen sollen in unserem Leben, nämlich die Früchte des Heiligen Geistes. Er möchte unser Leben verändern und durch uns in dieser Welt Frucht bringen. Und er spricht, Jesus spricht von der großen Ernte, von seinem Herzensanliegen, dass so viele Menschen wie nur möglich nach Hause kommen zum Vater, zurückkommen zum Vater und echt gerettet werden, weil sie verloren sind ohne Gott. Und Jesus spricht einmal von dieser Ernte, als er unterwegs ist von Ort zu Ort und die Menschen vor sich sieht und ihm das Herz erbarmt, er weint fast. Und das sagt er, Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also wenn Jesus diese Welt betrachtet, dann sieht er auf der einen Seite, die Ernte ist groß. Erntedank, da ist vieles bereit, um geerntet zu werden. Viele Menschen sind bereit für das Evangelium. Und auf der anderen Seite sieht er, dass nur wenige bereit sind, zu diesen Menschen hinzugehen. Das macht ihn traurig. Es muss für ihn auch, also ich glaube, das Schwerste gewesen sein, als Mensch in seiner Begrenzung, Gott wird Mensch, immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen zu können. Ja, und er hat viele gesehen, die er nicht erreichen konnte. Aber er hat gewusst, der Heilige Geist kommt und Gott wird die Gemeinde starten und das Evangelium wird in alle Welt gehen. Und er hat auch gewusst, dass wir sind, wie wir sind, dass wir oft diesen Auftrag bremsen, warum auch immer. Also heute geht's darum, dass wir ganz nah so an das Herz von unserem Vater, an das Herz von dem Herrn der Ernte mal herangenommen werden. Wir haben gestern so ein ermutigendes Konzert von Rob Burke gehabt. Das hat uns, die da waren, echt so gut getan. Und er hat uns daran erinnert, wo das Vaterherz eigentlich ist und wie sehr er uns lieb hat und wie sehr er wirklich auch durch uns ein Segen sein möchte in dieser Welt. Das hat mir besonders so gut getan. Es war ein toller Abend. Also das nächste Mal seid ihr dabei. Vielleicht kommt er wieder in 2 Jahren, keine Ahnung. Aber kommt zu diesen Veranstaltungen. Es waren 34 Leute da und davon waren vielleicht 17 von unserer Gemeinde. Die anderen waren außenstehend Leute da. Ich sage es nur mal, da passt was nicht bei uns. Ja. Dass zu unseren Veranstaltungen die eigene Gemeinde nicht kommt, ja, das ist sehr entmutigend. Am Rande notiert. Ja. Aber es macht mir den Sinn dieser Predigt heute nochmal. Ist noch mal wichtiger, dass wir darauf hören, was Gott von uns will. Predigt war schon vorher formuliert. Okay. Also, Gott möchte doch Menschen retten. Er möchte sie aus den Ketten des Teufels befreien. Ja? Er möchte sie aus ewiger Verlorenheit befreien. Haben wir da noch das Herz Gottes? Ja? Sehen wir noch die große Ernte? Es sind so wenige Arbeiter da, das stimmt. Das ist wirklich Fakt, auch heute noch. Christsein ist ja keine... ist ja nicht für uns selbst. Ja? Dann könnte uns Gott schon in den Himmel holen. Ja? Er hat noch einen Auftrag für uns. Darum soll es gehen heute. Selbst die Jünger, das tröstet mich dann wieder, selbst die Jünger, die mit Jesus direkt unterwegs waren, haben oft überhaupt nicht geschnallt, wo das Herzensanliegen von ihrem Herrn ist. Sie gehen durch Samarien und sie haben nur Verachtung für die Leute dort. Sie werden in die Stadt geschickt, was zu essen zu kaufen, und die Leute kümmern sich gar nicht. Sie holen was zu essen, sie kommen zurück zu Jesus. Und Jesus hat diese Begegnung mit der Frau, der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Und die bekehrt sich und die geht zurück in die Stadt und verkündet, da draußen ist einer, der hat mir alle meine Sünden gesagt und hat mich trotzdem lieb. Kommt, das ist der Messias. Und die Leute kommen raus aus der Stadt. Die Jünger sind schon bei Jesus und folgendes Gespräch oder folgende Antwort muss Jesus ihnen geben. Sie wollen ihm dienen. Von ganzem Herzen wollen sie ja Jesus dienen, indem sie ihm was zu essen geben wollen. Schau, wir haben dir gedient. Und Jesus erwidert, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate und dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch einmal um und seht auf die Felder. Sie sind reif für die Ernte. Das sind schon die Leute aus der Stadt, nämlich zu ihm gekommen. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und nicht erst in 4 Monaten. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Und so freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt ja, einer sät, der andere erntet und das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Das ist eine tolle Geschichte. Es ist einfach so wahr, auch für uns, nicht nur für die Jünger damals. Und wir vergessen oft, was unser eigentlicher Auftrag ist. Jesus sendet uns, wenn wir Christen sind, in die Ernte. Das ist unsere Prioritätaufgabe. Darum geht es beim Christsein, um nichts anderes. Wir sollen die Frucht einsammeln, die Gott schon gewirkt hat. Wir können die Frucht gar nicht wirken. Haben wir noch Vertrauen, dass der Heilige Geist hier Frucht schafft auf dieser Erde und dass er Menschen überzeugt und zum Glauben bringt, auch durch unser schwaches Zeugnis? Haben wir das noch? Unsere Erfüllung im Christsein liegt einzig und allein in dieser Ernte. Wenn du dich aus dieser Ernte rausnimmst, dann wird dein Christsein wie das tote Meer. Du hast zwar einen Einfluss, aber es fließt nichts mehr raus. Dein Segen wird bitter werden und du regst dich über Dinge auf, die völlig zweit- und drittrangig sind und vergisst den Auftrag, den Gott für dich hat. Jesus, sein Anliegen, sein Herz, die Sendung des Vaters, das ist es, in die wir mit hineingenommen sind. Hier möchte er durch dich und durch mich Frucht nach Hause bringen. Und das macht er auch, wenn du bereit bist. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündigt und der sagt zu Zion, dein Gott ist König. Das galt schon im Alten Testament, dass wir diese Freudenboten sein sollten. Für die ganze Welt. Ja? Jesus sagt einmal in einem Bild, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Es ist nicht die Hölle, die vor der Gemeinde steht, versteht ihr? Sondern die Gemeinde steht an den Pforten der Hölle und sammelt die Leute ein, dass sie nicht zur Hölle gehen. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir sind hier die Aktiven bei diesem Bild und nicht die Defensiven. Ah, Abwehr gegen den Teufel. Nein, wir holen Leute aus dem Feindesreich raus. Saving Private Ryan. Ja? Wir holen die, die hinter die Feindlinien geraten sind. Die holen wir zurück. Das ist unser Auftrag. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Der Prophet Daniel, der sieht das so. Er sieht die Standbilder dieser Welt, die Königreiche, die sich mächtig gebärden und alle gegen Gott sind, antichristliche Reiche. Und dann sieht er diesen Eckstein, der sich loslöst vom Berg und runterrollt und immer größer wird und dieses Standbild zerstört. Das Reich Gottes wird wachsen und die Reiche dieser Welt, die bösen Reiche, sage ich jetzt einmal, ja, die unsere Geschichte ja leidvoll erfüllen, die werden einmal überwunden werden durch Jesus. Und es gibt keinen Grund, hier pessimistisch zu sein, irgendwie zu jammern, ach, die Welt geht bald unter oder so, ja, oder zu sehen, alles ist so schlecht. Es gab Zeiten, die waren viel schlechter. Ich glaube, meine Großeltern hatten mehr Grund zum Jammern als wir. Ja? Wir sollen optimistisch sein, dass Gott mit dieser Welt noch was vorhat und dass er das Licht ist, was in die Dunkelheit scheint. Dass er der ist, der jetzt gerade die Ernte als groß und als reif und bereit sieht. Und der Teufel, der will uns zu Pessimisten machen. Er will uns entmutigen, dass wir diesem Auftrag nicht nachkommen. Und das ist die eigentliche Front, an der wir kämpfen. Bevor wir jetzt mal die Ernte anschauen, schauen wir uns doch nochmal den Herrn der Ernte an. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, um überhaupt diesem Auftrag gewachsen zu sein. Ja? Der Herr der Ernte, auf den sollten wir uns konzentrieren. Ja? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will. Gottes Willen. Ja, wir wollen doch alle im Willen Gottes sein, oder? Wir sind im Zentrum des Willen Gottes, wenn wir in dieser Sendung, in diesem Auftrag tätig werden und uns einbringen. Und das ist so ein Segen. Das ist so ein Segen für dich, wenn du das tust. Und Gott schenkt Gelegenheiten. Diese Woche, das war so schön in der Schule mit meinen Lehrerkollegen. Ich habe einfach, ohne dass ich mir das so groß vorgenommen hätte, ich habe 3 bis 4 ganz persönliche Gespräche einfach über den Glauben geführt und Jesus bezeugen können. Und ich weiß, der Herr wird das so als Mosaiksteinchen einfach gebrauchen im Leben dieser Menschen. Und das ist es ja. Ja? Wir dienen Gott ja nicht hier im Gottesdienst, ja? Sondern wir lassen uns ausrüsten für einen Alltag, wo wir Gott dienen sollen, indem wir anderen Menschen dienen. Das Missionsfeld oder das Arbeitsfeld ist nicht der Gottesdienst oder die Gemeinde, sondern unser Alltag. Das ist Gottesdienst. Und wir dürfen diese Wunder, diese kleinen und großen Wunder Gottes erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind und wissen, okay, dieser Tag ist ein Erntetag und ein Erntedanktag. Ja? An jedem Abend kannst du Danke sagen, dass Gott was vorbereitet hatte für dich, auch in dieser Hinsicht. Der Herr der Ernte, der ist daran interessiert, dass du ein fruchtbares und ein echt gesegnetes Leben führst und für andere echten Segen bist. Und das wird er tun. Wenn du ihm das zutraust, dann tut er das. Also schau den Herrn der Ernte an, der voll auf deiner Seite ist. Ja. Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, predigt er in seiner Heimatstadt Nazareth. Und die waren sehr skeptisch mit ihm. Es heißt an einer Stelle, als er Nazareth noch einmal besucht hat, er konnte dort nur wenig bewirken, wenig Wunder tun, weil die Leute einfach so ungläubig waren. Und bei seiner Einstiegspredigt sagt er einfach, was sein Auftrag ist, wo seine Passion, sein Herz ist. Und er zitiert das Alte Testament aus Jesaja. Wir lesen das im Neuen Testament, Lukas 4, 18 bis 21. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Gesalbt heißt zu Messias gemacht. Ja? Er hat mich eingesetzt als Messias. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und dann setzte er sich. Damals hat man im Sitzen gepredigt. Und es ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt von Jesus. Er sagt nur, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt und ihr seid Zeugen davon. Aus. Na, ich predige noch weiter. Ja, aber er ist, hat es auf den Punkt gebracht, was seine Sendung ist. Später sagt er zu den Jüngern, ihr seid in diese Sendung mit reingenommen. Ich möchte, dass ihr an meiner Stelle das Gleiche tut. Ihr seid Botschafter an meiner Stadt. Also, wir als Gemeinde sind in diese Mission Gottes hineingenommen. Das ist die DNA und die Definition von Gemeinde. Das ist es, was wir sein sollen in Gottes Augen. Er möchte durch uns, dass wir in seinem Namen die Ernte einbringen. Denn er möchte alle Menschen eigentlich bei sich haben. Er möchte nicht, dass einer nur verloren geht. Selbst die, die Jesus wirklich zu Tode gefoltert haben, für die betet Jesus, vergib ihnen, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Er möchte, dass jeder, und sei er noch so zwider, einmal bei ihm ist, weil er uns lieb hat. Das ist doch gut zu wissen, oder? Und das sollten die Leute auch wissen. Das sollen wir ihnen sagen. Der Missionsbefehl, Der Herr der Ernte steht also voll hinter uns und er gibt uns einen Auftrag und er rüstet uns aus. Matthäus 28, 18 bis 20, die bekannte Stelle. Jesus trat auf sie, die Jünger, zu, kurz bevor er zum Vater zurück in den Himmel ging, und er sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Darum, weil Jesus, weil der Vater alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, darum sollen wir zu den Menschen in dieser Welt gehen und darum sollen wir sie zu Nachfolgern, zu Jüngern, zu Schülern Jesu machen und sie taufen auf seinen Namen. Du gehörst jetzt Jesus, weil Gottes Macht mit uns ist, weil Gottes Kraft am Wirken ist durch uns. Nicht, weil wir es machen können, sondern Gott will es machen. Und das vergessen wir manchmal. Mir passiert das immer. Ich denke mir, ich müsste die Aufgabe von Gott übernehmen und fühle mich schuldig, weil ich dann immer zu kurz komme. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das ist sehr frustrierend. Ja, das laugt aus. Wir sollen im Geist brennen und nicht in unserer eigenen Kraft. Ja, ich sage das ganz selbstkritisch zu mir. Aber vielleicht geht's dir ja auch so. Und es ist interessant. Es steht also am Anfang der Missionsbefehl. Da gab es die Gemeinde noch nicht, da gibt Gott den Missionsbefehl. Durch den Missionsbefehl und durch den Heiligen Geist hat er die Gemeinde erschaffen. Und die Gemeinde ist ganz und gar in diesem Missionsbefehl. Gemeinde ohne diese Mission ist keine Gemeinde im Willen oder im Sinn von Gott. Unsere Gründerväter haben uns Volksmission genannt. Es ist heute schon ein rotes Tuch, wenn wir heute noch so heißen würden, dann würden sich viele gleich schon vom Namen abgestoßen fühlen. Aber Leute, innerlich ist das unser Auftrag. Die waren da damals sehr mutig, als sie den Namen gewählt haben. Okay. Mission, allein von der Größe des Auftrags, die Gott uns hier gibt, kann nicht von irgendwelchen Spezialisten nur erfüllt werden. Das muss ja schief gehen, oder? Da ist jeder gefragt und auch jeder gewollt, als Missionar an dem Platz, wo er gerade steht. Und die ersten Gemeinden und diese dynamische Entwicklung in den ersten Jahrhundert, wo das ganze Römische Reich erreicht wurde mit dem Evangelium, das konnte nur geschehen durch die einzelnen Gläubigen, die in ihrem Beruf, an ihrem Ort, in ihrem Haus hin und her Leute eingeladen haben und Gemeinde gegründet haben. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Jeder Christ wird als Missionar gebraucht. Die einen vielleicht in der Außenmission, aber in der Innenmission, alle, da wo du stehst, sollst du ein Licht sein. Das ist uns theoretisch klar. Ja? Und deshalb müssen wir auch investieren und müssen schauen, dass wir lernen, ein Missionar zu werden. Das kann man nicht einfach so. Dass wir uns bemühen, dass wir auch Gottes Licht in uns reinlassen, dass wir uns ausrüsten lassen, dass wir die Angst verlieren, dass wir lernen, geistlich zu kämpfen gegen den großen Entmutiger, der uns immer davon abhalten will. Und dass wir dann gehen und einladen. Aber es fängt vielleicht woanders an. Schauen wir jetzt mal auf die Gemeinde. Die Gemeinde, die diesen Auftrag hat. Die Gemeinde ist nicht das Arbeitsfeld, habe ich gesagt, sondern die Welt ist das Arbeitsfeld. Ja? In der Gemeinde, da soll Zurüstung, Ermutigung, Ausrüstung mit Kraft für diesen Auftrag in der Welt geschehen. Und alles, aber auch wirklich alles, alles, was in der Gemeindearbeit geschieht, ist zielgerichtet auf Gott, auf sein Herzensanliegen, auf seinen Willen, auf seine Sendung. Das hat er uns offenbart, ja. Wir sind mit hineingenommen, als Gemeinde das zu sein, was Jesus hier auf dieser Welt war und was wir sein sollen in seinem Namen. Nämlich das Reich Gottes bauen. Und Jesus ist mitten unter uns und er macht das durch uns. Alle Gemeindeaktivitäten, und das vergisst man manchmal, wie schnell vergisst man das? Alle Gemeindeaktivitäten sind nur dann im Willen Gottes, wenn sie Ausdruck und Verwirklichung dieser Mission der Liebe Gottes sind und kein Selbstzweck werden. Eine Gemeinde als Exklusivclub der Heiligen kennt die Bibel nicht. Wir sind doch keine Sonntags-Drive-In-Gemeinde hier, sondern der Gottesdienst, der muss in unserem Leben stattfinden. Sonst läuft was falsch. Die Gemeinde ist der Arbeitstrupp Gottes für die Rettung der Welt. Das macht uns sehr wichtig für diese Welt, wisst ihr das? Ja? Wir sind der Arbeitsdruck Gottes für die Rettung der Welt. Das Problem ist, dass die meisten christlichen Gemeinden im Westen diesen Auftrag entweder ganz vergessen haben, ja, in vielen Großkirchen gibt es das gar nicht mehr, dieses missionarische Anliegen, oder dass wir diesen Auftrag zu einer neben vielen anderen Sachen gemacht haben. Aber die Mission ist kein Teilauftrag der Gemeinde, es ist der Auftrag der Gemeinde, der Gesamtauftrag in allem, was wir tun. Auch Lobpreis, alles, was wir tun, diakonische Arbeit ist in diese Mission mit eingeschlossen, sonst kriegt es Schieflage. Sonst bewirkt es für die Ewigkeit fast nichts. Ja? Es mag sehr, sehr gut sein, aber was ist, wenn diese Welt mal aus ist? Wo sind die Menschen dann? Wisst ihr, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Erntedank feiern und die Ernte schon eingebracht wurde, und wir haben auch hier in der Gemeinde eine Zeit, wo wir das versuchen wollen. Wir haben jetzt gestern das Konzert gehabt, wir haben die nächste Woche 3 Veranstaltungen, wo wir Leute einladen. Wir haben das Weihnachtsmusical und Heiligabend, unsere Feiertagsgottesdienste oder den Stand wieder beim Adventmarkt. Das sind alles Möglichkeiten. Das ist nicht, weil das der Tom oder irgendein Ältester machen will, sondern das soll euch Möglichkeit geben, erstens dafür zu beten, zweitens Leute einzuladen. Es sind niederschwellige Veranstaltungen, die wir hier machen. Und wir haben dann im Frühjahr, im März, mit den anderen Gemeinden der Region zusammen eine große Evangelisation mit Ulrich Pazani, der kommen wird in die Kürnberghalle. Und das soll schon vorbereitend dienen, dass Leute dann, wenn sie mal sehen, hey, das sind ja doch ganz normale Leute und ja, die Veranstaltung hat mir gefallen, dass sie dann sich vielleicht auch einladen lassen zu einer Evangelisation. Deshalb nehmt bitte diese Veranstaltungen wahr als Möglichkeit. Und wenn ihr keinen habt, den ihr einladen könnt, dann kommt wenigstens selbst. Ich bin mir sicher, es ist an diesem Abend einer da, mit dem du reden kannst, der vielleicht so gekommen ist, weil wir haben ja auch gut eingeladen auf den Straßen und auch mit Plakaten und mit Handzetteln. Aber da ist ein Gedanke dahinter, ja. Es soll euch helfen und dass wir dann wirklich bei der Evangelisation schon vielleicht Leute 2-3 Mal eingeladen haben zu einer Veranstaltung, dass dann das vielleicht besser gelingt, nicht erst so kurz vorher, ja, alle 2 Jahre, wenn wieder Evangelisation ist, tauchen wir auf bei unseren Bekannten und meinen, sie einladen zu wollen. Versteht ihr, wir sollen ein Licht sein. Und das, was wir hier in der Gemeinde machen, das wollen wir auch gemeinsam tun, sonst hat es auch keinen Zweck. Ja? Wenn wir hier was veranstalten und es kommen nur so wenige, dann geht es sowieso nicht. Ja? Im Alten Testament, da war das so, dass das Volk Israel und auch die anderen Völker, auch ihre Vision war, kommt nach Jerusalem zum Tempel und dort werdet ihr Gott begegnen. Der Unterschied im Neuen Testament ist, bam, der Tempel ist weg, den gibt's nicht mehr. Aber ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Hui, den Tempel, der hat sich vervielfacht, multipliziert. Und es heißt nicht mehr, kommt zum Tempel und begegnet Gott, sondern Jesus sagt, geht hin zu den Leuten, ihr Tempel des Heiligen Geistes, und bringt ihnen Gott. Das hat sich verändert, versteht ihr? Wir haben einen Auftrag bekommen und unser Engagement muss hier liegen. Ich sage das sehr selbstkritisch, weil ich selbst nicht der Top-Missionar bin oder auch oftmals dieses Anliegen nicht habe. Nehmt das jetzt nicht als irgendeine Kritik auf. Ich bin traurig über mich selbst und ich hoffe, ihr seid es auch über euch. Ja? Der Herr kann so viel und möchte so viel Gutes durch uns tun und wir sind so oft abgelenkt mit anderen Dingen und vergessen den eigentlichen Auftrag. Das wird deutlich, dass wir unser Engagement in vielen Dingen haben und in der Mission fast gar nicht mehr. Der George Ferber sagt das einmal. 5 Dinge, die dieser Auftrag Gottes von uns fordert, ist erstens mal Information. Informier dich doch mal über die Welt und über die Ernte und schau mal mit Gottes Augen diese Welt an. Dann wirst du zweitens eine Vision Gottes bekommen, eine Sicht, die dir zeigt, was Gott will und wo du dich engagieren sollst. Das dritte ist, dann fang endlich an zu beten. Und trau Gott zu, dass er auch was tut und dass er Arbeiter in diese Erntefelder schickt und werde selbst zum Arbeiter. Und viertens, hör auf zu klagen. Viele klagen über die Ausländer. Bet doch für sie. Seh sie als Ernte Gottes, ja? Hör auf zu klagen, sondern fang an zu glauben. Trau Gott endlich was zu, dass er selbst durch dich Würstel was machen kann. Und das fünfte war, dann kommt erst die Aktion. Dann fang an, das zu tun, was Gott dir zeigt und was Gott vorbereitet hat. Die Ute schreibt uns in jeder Gemeindeinfo so Gebetsanliegen, stellt uns ein Land vor oder auch die Gebetsanliegen der Missionare, die wir beim Wochenmail bekommen. Und ich muss voller Beschämung sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer betet für dieses Land, was vorgestellt wird? Wer betet für die Missionare mit den Kurzinformationen, was ihr immer kriegt? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass unser missionarisches Engagement oder unsere Angst davor, überhaupt das Evangelium zu leben und weiterzusagen, daher rührt, dass wir überhaupt nicht beten dafür. Wenn uns das ein Anliegen wäre, dann wären doch unsere Gebetsstunden auch besser besucht, oder? Ich meine, wir sind in der Gebetsstunde so, ja, wurscht, wenig, ja? Und da stimmt was nicht. Ich glaube, wenn Gott unser Leben anschaut, dann sieht er da echt einen Mangel. Dann sieht er da, da ist was nicht in Ordnung. Uns ist alles Mögliche wichtig und wir regen uns oft über alles Mögliche auf, auch übereinander. Und Gott denkt sich, hallo, ihr habt was anderes zu tun. Was ist euch eigentlich wichtig? Bin ich euch überhaupt noch wichtig? Ignoriert mich doch. Jetzt mal ehrlich, ja. Es ist nicht sehr wertschätzend, unserem König, Chef, Herrn gegenüber, der uns diesen Auftrag zutraut. Ja, und was machen wir? Wie engagieren wir uns eigentlich in der Sache der Majestät? Information, Vision, Gebet, Glaube und dann Aktion. Wir wollen im nächsten Jahr, wollen wir uns als Schwerpunkt setzen, bring a friend. Ja? Wir wollen Gemeinde sein für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir wollen alle unsere Aktivitäten dahin führen, dass Menschen, die von außen kommen, hier Jesus kennenlernen können. Und das gelingt aber nur, wenn ihr alle mitmacht zum einen und wenn wir dafür beten und wenn das unser Herzensanliegen wird, was Gottes Herzensanliegen ist. Wir hatten hier immer so ein großes Feld und jetzt haben wir ein großes Feld. Da ziehen nächstes Jahr ganz viele, ja, Größendimensionen. Pucking zieht dort drüben ein, ja, ein ganzes Dorf, ja. Und die Menschen, die sehen uns. Für manche sind wir vielleicht lästig, was machen die für einen Krach am Sonntagmorgen oder so. Und es ist unsere Aufgabe, diese Menschen mit Liebe und mit Freundlichkeit auf Gott hinzuweisen. Erntedank hat damit zu tun, dass wir dankbar handeln und aus Dankbarkeit Gott gegenüber gehorsam sind und seinen Auftrag erfüllen. Und das geht aber nur, wenn wir uns erfüllen lassen von der Liebe Gottes, die täglich durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Ich möchte zum Schluss noch die Vision geben, die Gott dem Apostel Johannes gegeben hat in der Offenbarung. In der Offenbarung sieht der Johannes ja immer wieder mal auch so einen Einblick in die himmlische, in die unsichtbare Welt. Und er kann es auch nur mit Bildern beschreiben. Er sieht es vielleicht auch nur mit Bildern, damit er es überhaupt verstehen kann. Und da gibt es diese Stelle in der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 bis 17, damit möchte ich schließen. Da wird nämlich das letzte wunderbare Erntedankfest gefeiert. Und das sieht ganz anders aus wie unseres. Ja? Da geht es um was ganz anderes. Eine Szene im Himmel und es ist ein großes Erntedankfest. Auch so beschrieben, wie die Juden das Erntedankfest feiern, mit den Palmzweigen und so. Also das ist ein sehr jüdisches Bild, voller Freude und voller, ja, die Ernte kommt heim. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, sie hielten Palmzweige in den Händen und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier lebendigen Wesen standen. Und sie warfen sich vor dem Thron nieder und sie beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen, so soll es sein. Und einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Diese Vision soll uns ermutigen, ja, uns zu bemühen um Menschen, dass sie hier dabei sind. Und es wird durch eine Trübsal gehen. Eine unzählbare Schar, die sich in der großen Trübsal bekehrt. Ja? Wir sehen immer nur den großen Abfall. Alles geht den Bach runter. Und hier lesen wir von einer großen Schar, die sich gleichzeitig bekehrt und zum Glauben kommt. So handelt Gott. Und wir müssen beides sehen. Und wir müssen bereit sein, auch die Leiden Christi auf uns zu nehmen. Und das ist es, was unser Erntedank heute eigentlich sein soll. Herr, ich lege mich selbst als Dankopfer auf den Altar. Und ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Denn das ist der vernünftige Gottesdienst, Römer 12, Vers 1 und 2. Lass uns beten. Herr Jesus, dein Wort ist ermutigend. Dein Wort ist aber auch aufdeckend, Herr. Und dein Wort ist Balsam, weil du verlangst von uns ja nichts, was nicht du uns geben möchtest. Herr, schenk uns eine klare Sicht, wo unser Platz ist, wo du willst, dass wir einfach dich vertreten und Botschafter an deiner Stadt sind. Herr, keiner von uns kann die ganze Welt retten. Das warst du in deiner Begrenzung auch. Du konntest nur bestimmte Menschen erreichen. Aber du hast einen Auftrag für uns. Hilf uns, dass wir es sehen und dass wir so verbunden sind mit dir, dass deine Liebe uns erfüllt und überfließt in uns. Danke, Herr, für diesen Tag, wo wir daran denken dürfen, dass du, der Herr der Ernte, eine große Ernte vorbereitet hast und dass du uns gebrauchen willst bei diesem besten aller Aufträge, den es gibt. Wir preisen dich dafür, Herr. Amen.